Viele Wege führen nach, ihr kennt es auch, nein, nach Zürich, nach Dübendorf. Überall gibt es viele Wege hin. Und heute ist das ja schon so, dass du in deinem Navigationsgerät, wenn du das eingibst, ich sage immer Else zu dem Navigationsgerät, wenn du das in deiner Else eingibst, dann sagt die dir schon automatisch 1, 2 oder 3. Die Möglichkeiten haben wir. Also viele Wege gibt es irgendwo hin und das ist ja eigentlich sehr beruhigend, wenn man weiß, man kommt auf den verschiedensten Wegen irgendwo hin. Ja, aber wenn dann der Stau kommt, dann ist die Frage, ob dieses Navigationsgerät auch diesen Weg um den Stau herum findet. Mehrere Möglichkeiten zum Ziel, das lässt einen ruhig werden. Und ich glaube auch, dass man dann einfach viel gelassener irgendwo hinkommen kann, weil man ja weiß, ich kann im Notfall auch noch hier rum. In der Bibel finden wir eine Person, der hat sehr Großes zu bewältigen gehabt im Wort Gottes. Er hatte eine große Wegstrecke vor sich. Sein Auftrag lautete, und wenn ich das jetzt sage, dann wisst ihr, um wen es geht, bring mein Volk durch die Wüste. Um wen geht's? Papa Mosche, richtig. So, er stand unter einem ganz besonderen Schutz, unter der Leitung unseres Herrn und Heilands. Und das ist eigentlich das beste Navigationsgerät, was man überhaupt nur haben kann. Bitte schlagt mal auf 2. Mose 13. 2. Mose 13, Vers 21 und 22. Und da lesen wir etwas von diesem Navigationsgerät, das Mose hatte. 2. Mose 13, Vers 21 und 22. Da heißt es, und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Ich möchte es mal so aus der Sicht Gottes sagen. Vertrau mir doch einfach, Mose. Ich gehe voran. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, da haben Ingenieure lange für gebraucht, was der Herr damals schon hatte. Nachtdesign. Feuersäule nachts. Dass es jeder sehen konnte. Das ist einfach, ich möchte mal sagen, wenn man das heute so sagt, ah, das ist gigantisch, das ist irgendwo titanisch, exorbitant. Ich würde einfach sagen, göttlich. Das ist göttlich, einmalig. Aber wir wissen, dass das dem Mose nicht ausgereicht hat. Aus Moses Lebenshistorie wissen wir, dass er immer wieder Menschen an der Seite brauchte, die ihm so eine menschliche Stütze waren, wo man sich so abstützen konnte. So einen speziellen Notfallhelfer für brenzliche Situationen. Menschlich gesehen ist das ja gar nicht schlecht. Jemand, der zur Seite sitzt und der einem hilft. Also wenn ich unterwegs bin, bin ich sehr dankbar, wenn jemand neben mir sitzt und ich kein Navigationsgerät, keine Else habe, dass ich dann sagen kann, hör mal, guck mal in die Karte rein und der kann die Karte auch lesen. Es gibt ja so einige, die drehen dann 5-mal und ja, eigentlich müsstest du hier jetzt rechts ab. Das ist immer gefährlich. Wenn du solche Leute neben dir sitzen hast, das verlängert deinen Weg ungemein. Es ist nicht schlecht, jemanden neben sich zu haben, der ein guter Ratgeber ist. Der eine hat Freunde, der andere ist verheiratet. Damit will ich jetzt nicht sagen, wer verheiratet ist, hat keine Freunde. Aber der eine hat einen Mentor, der andere hat Eltern, der andere hat Älteste in der Gemeinde, Ratgeber, die einem raten, was soll ich tun. Und genau daran fehlt es heute in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, nämlich an guten, nein, ich möchte eine andere, an geistlich guten Ratgebern. Wir haben oft Ratgeber, aber ob sie wirklich geistlich gute Ratgeber sind, da stelle ich manchmal ein sehr großes Fragezeichen. Wir sehen in den Mosebüchern, wie Gott eingreift und weder das Volk noch Israel noch seinen Anführer im Stich lässt. Als Mose zum Beispiel zum Pharao ging, wir kennen alle die Begebenheit, da stellt er ihm diesen Aaron zur Seite, weil der Mose ja gesagt hat, oh, ich kann nicht reden. Ich brauche jemanden, der für mich redet. Und dann sagt der Herr, hey, kein Problem, du kriegst den Aaron. Der redet für dich. Wenn wir dann weiterlesen, sehen wir, dass der Mose noch jemanden an seiner Seite haben wollte. Und um den soll es heute hauptsächlich gehen. Er möchte so ein menschliches Navi, ein menschliches Navigationssystem neben sich haben. Und es ist ein Mann aus der angeheirateten Verwandtschaft von Mose. Dieser Mann an Moses Seite sollte Hobab sein. Hobab. Wer hat schon mal von Hobab einen Gottesdienst gehört? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Sehr gut, dann haben wir heute die erste Aufführung. Ich habe das selber. Hättest du mich vor meiner Ausarbeitung, die ich gemacht habe, gefragt, Hobab, dann hätte ich irgendwo es ähnlich so gemacht, wie es hier letzten Sonntag abgekündigt worden wäre. Hob ab. Oder so. Hob ab. Hob er jetzt ab oder so. Nein, es ist Hobab. Wir haben es schon gelesen miteinander. Dieser Hobab erkannte die Wüste wie seine Westentasche. Ich möchte mal sagen, ein Wüstentourguide ohne großartiges Interesse. So könnte man ihn bezeichnen. Und deswegen auch der Titel heute Morgen dieser Botschaft, Hobab und was machst du? Hobab bedeutet vom Hebräischen her Liebe oder Geliebter. Er war bestimmt beliebt, weil so ein Navigationssystem neben sich zu haben, dann bist du beliebt bei Menschen. Er war für Mose, wie gesagt, kein Unbekannter, ein Verwandter, sein Schwager. Und diesen Hobab machte Mose ein Angebot. Und so lautet auch mein erster Punkt heute Morgen, das Angebot. Das Angebot. Hier dieses besondere Angebot, wir lesen es in 4. Mose 10, 29. 4. Mose 10, 29. Da heißt es, und Mose sprach zu Hobab, dem Sohn Reguels. Reguel, ein anderer Name für Jethro. Der Schwiegervater, ne? Jethro des Midianiters, seinem Schwager. Wir brechen auf an den Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben, komm mit uns und wir wollen dir Gutes tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Wow, was für ein Angebot. Da sagt dir jemand, ich will dir Gutes tun. Komm mit. Ist das nicht klasse? Wenn dir jemand sagt, ich will dir Gutes tun, ich finde das genial. Da möchte dir jemand einfach mal was Gutes tun. Wir haben das bei uns an der Bibelschule gehabt. Wir hatten eine Israelreise, dann sollte es früh morgens abgehen mit einem 50er Bus, war komplett voll, von Breckerfeld aus nach Frankfurt und von da aus dann nach Israel. Alle Leute hatten sich eingefunden und dann sagt auf einmal ein Teilnehmer, ich fahre nicht mit. Und dann sagten wir, du weißt schon, das ist alles bezahlt und allem drum und dran, das geht jetzt nicht mehr, dann verfällt dein Ticket und so weiter. Und dann sagte der, kein Problem, aber ich habe Flugangst. Ja, das hättest du doch mal eher sagen können. Nein, aber dann mach das doch einfach und nimm dieses Ticket und schenk's einem Bibelschüler. Dann kann der für mich nach Israel. Dann bin ich mit meinem Vater damals noch durch die einzelnen Schülerzimmer dort bei den Jungs. Wir haben angeklopft, rein, gesagt, wollt ihr mit nach Israel? So mitten aus dem Schlaf, morgens, 5 Uhr. Ja, so ähnlich ging es dem auch. mitten aus dem Schlaf am Heulen und allem drum und dran. Und dann, dann ist wahrhaftig es passiert, dass die alle gesagt haben, wir wollen gerne mit, aber wir haben keinen Reisepass. Keinen Reisepass. Und dann sind wir am letzten Zimmer, machen die Tür auf und da waren noch zwei Jungs drin und dann sagten wir, gar nicht mehr, wollt ihr mit nach Israel, sondern habt ihr einen Reisepass? Und dann der eine, nee. Und der letzte oben, der sagte, ja, hab ich. Letzte Woche gekriegt, noch mitgenommen. Okay, willst du mit nach Israel? Lacht er so. Und dann sagten wir, du hast genau 10 Minuten und dann fährt dein Bus ab. Pack jetzt. Und dann kamen all die anderen Jungs, die waren natürlich ein bisschen ärgerlich, aber die haben ihm seinen Koffer gepackt. Er hatte noch nicht mal selber einen Koffer. Einer hat ihm einen Koffer gegeben, dann wurde da reingepackt, von dem das. Er sagte, in Israel, jeder Tag war eine Überraschung. Wir saßen im Flugzeug und er sagt immer zu mir, Bruder Vogel, kneif mich mal. Kneif mich mal, ich gehe nach Israel. Da hat ihm jemand etwas Gutes getan. Einfach so. Wisst ihr, seitdem hat jeder Bibelschüler einen Reisepass. Etwas Gutes tun. Es ist genial, wenn dir jemand etwas Gutes tut. Freddy, nachher das Würstchen. In der heutigen Zeit würde man viele Angebote als Lockangebote bezeichnen. Wie viele Dinge haben wir, die wir aufgrund von Angeboten oder super Gelegenheiten gekauft haben, die wir gar nicht brauchen. Und sich in diesen Zwiespalt zu begeben, das brauche ich und das brauche ich eigentlich nicht. Das ist eine täglich neue Herausforderung. Ein Angebot, liebe Geschwister, ist keine Verpflichtung zur Annahme. Ein Angebot ist keine Verpflichtung zur Annahme, sondern es ist und bleibt eine Option. Ich kann sagen ja oder nein. Ich kann wählen. Die besten Angebote, die es gibt, kommen von ihm. Und das beste, das absolut einzigartigste Angebot ist und bleibt die Tatsache, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, unsere Sünden auf sich genommen hat und dann zurückgegangen ist zum Vater, Himmelfahrt, und das ist ja gleichzeitig dann auch Vatertag, weil er ist ja zum Vater gegangen, Vatertag, Himmelfahrt, und dann hat er dort oben, ist er die Wohnungen am Bereiten für dich und für mich, er hat den Weg frei gemacht zum Vater. Das heißt, wir können all unsere Schuld, alle unsere Verfehlungen dem Herrn Jesus Christus hinlegen. Und er hilft. Das ist Evangelium pur. Und das ist die frohmachende und befreiende Botschaft, die wir zu verkündigen haben, jeden Tag. Aber auch das ist und bleibt ein Angebot. Du kannst Ja zu Jesus sagen oder Nein. Wichtig ist die Unterscheidung von gottgewollten Angeboten und verlockenden Angeboten, die uns vom Wesentlichen eigentlich wegbringen wollen, dass wir da die Unterscheidung haben. Ich bin davon überzeugt, dass Gott für uns sogar Sonderangebote bereithält. Und das meine ich ganz praktisch. Hast du schon mal dafür gebetet, dass du am Montag jetzt Sonderangebote findest im Supermarkt? Hast du schon mal dafür gebetet? Nein? Wer hat schon mal für einen Parkplatz gebetet? Ja, warum betet er dann nicht für ein Sonderangebot? Ja, bitte, mach's doch mal praktisch. Wenn du für ein Sonderangebot betest, dann kannst du das Geld, was du sparst, besser hier in das Dankopfer tun. Oder für Missionare einsetzen. Oder für irgendeine Arbeit für den Herrn. Das ist die Option, die du hast. Du sparst das Geld für sinnvollere Dinge, wo du es weitergeben kannst. Also tu es doch mal ganz praktisch. Was ich nur ganz kurz aufgreifen möchte und gar nicht irgendwo politisch etwas in den Mittelpunkt stellen möchte, aber die Flüchtlingswelle, die momentan Deutschland, Schweiz, Europa überschwappt, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist auch ein Angebot. Das ist ein Angebot Gottes an sein Bodenpersonal, an dich und mich. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Diese Flüchtlinge haben die Chance, das Evangelium zu hören. Wenn wir nicht zu ihm gehen, schickt der Herr sie zu uns. Ob das jetzt richtig ist, wie viel wir reinlassen und was, und die will ich gar nicht beantworten. Aber die, die jetzt da sind, da haben wir das Angebot Gottes, ihnen das Evangelium zu sagen. Und jetzt ist die Frage, was tust du, was tue ich? Es ist ein Aufbruch im Moment in Deutschland unter den Iranern. Die, die aus dem Iran gekommen sind. Du glaubst nicht, was da passiert im Moment. An vielen Ecken, im letzten Jahr, im Dezember, ist ein Aufbruch unter den Iranern oben in Hannover passiert. 130 Iraner haben auf einmal eine Gemeinde gegründet. Die Hälfte davon haben sich taufen lassen, sind zum Glauben gekommen. Das ist der Hammer. Was tun wir? Entscheidend ist jetzt, die Situation aus Gottes Hand zu nehmen. Moses Angebot bringt den Hobab, obwohl er kein Israelit ist. Bitte, das müssen wir uns bei den ganzen Überlegungen immer im Rückhalt haben. Bringt den Hobab unter Gottes Segen, weil er mit dem Volk Israel zieht. Und das Volk Israel steht unter dem Segen, unter der Hand Gottes. Gott macht keine ethnischen Unterschiede. Er macht keine Unterschiede bei der Hautfarbe. Das ist Gott ganz egal, wenn es um das Evangelium geht und die ewige Rettung. Da gibt es keine ethnischen Unterschiede. Absolut nicht. Mose möchte, wie schon erwähnt, zusätzlich zur Führung Gottes noch jemanden an seiner Seite haben. Es war wichtig für Mose, dass er so auch seine menschliche Sicherheit irgendwo noch hatte. Zeugt das jetzt von Angst bei Mose, von Unglaube, vielleicht auch Sicherheitsdenken? Was auch immer. Es wird davon in der Bibel nichts gesagt. Die Bibel zeigt uns aber an keiner der Stellen, wo Hobab erwähnt ist, und auch diese Fragestellung, die wir hier vorhin schon gelesen haben, dass Mose die Entscheidung des Hobabs, ob er nun mitgeht oder nicht, über die Entscheidung setzt, ob er überhaupt geht, der Mose. Weil er hat ja den Auftrag von Gott, geh Mose. Und es wird an keiner Stelle gesagt, dass er, ja, wenn Hobab mitgeht, wenn der jetzt ja sagt, dann gehe ich. Das steht nirgendwo. Mose wäre auch gegangen, da bin ich von überzeugt, auch wenn Hobab Nein gesagt hätte. Er hat also die menschliche Entscheidung niemals über die göttliche Entscheidung gestellt. Und das ist ein Prinzip, was wir in der Bibel finden. Gott möchte nicht, dass wir uns abhängig machen von Menschen, sondern wir sollen uns abhängig machen von ihm. Wir haben das vor 3 Wochen bei uns war Vereinssitzung. Es gibt ja einen weltlichen Verein, der das Missionswerk führt. Bei uns in Breckerfeld, ich denke, das wird, in der Schweiz ist das ähnlich, oder? Es muss ein weltlicher, bei uns in Deutschland ist das ein e.V., ein eingetragener Verein. So, und wir hatten vor 3 Wochen Sitzung und dann waren einige Personalien zu besprechen und dann sagte auch jemand, dann sprachen wir über den Weggang von jemandem und dann sagte jemand, wenn der geht, wie soll's denn dann weitergehen? Und dann sagte einer so neben ihm, das ging vorher ohne ihn und dann geht's auch nachher ohne ihn. Bums. Ist das hier Gottes Arbeit oder ist das Menschenarbeit? Gucken wir mal, was die Bibel dazu sagt. Guck mal, was Paulus sagt. 1. Korinther 7, Vers 23. Schlag mal bitte deine Bibel auf. 1. Korinther 7, 23. Und das hat etwas damit zu tun mit diesem Hobab und mit seiner Entscheidung. 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid teuer erkauft. Werdet nicht Knechte der Menschen. Wenn wir im Neuen Testament sind, guck gleich nochmal Epheser 6, Vers 7, das kannst du dir klein daneben schreiben. 1. Korinther 7, Vers 23, kannst du dir Epheser 6, Vers 7 daneben schreiben. Epheser 6, Vers 7. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Sehr eindeutig gesagt. Das ist Neues Testament. Im Alten Testament ist das manchmal noch ein bisschen härter ausgedrückt. Im Jeremia 17, Vers 5, da ist es nochmal um eine Spur heftiger, ob wir uns von Menschen abhängig machen sollen oder nicht. Da heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das ist krass. Jeremia 17, Vers 5. Und wenn du dann guckst, Vers 7, und das ist jetzt der Umkehrschluss, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und genau das galt für Mose. Er hat auf den Herrn vertraut. Gott hatte ihn berufen. Gott hatte den Mose befähigt. Er, der Herr, wird ihn, den Mose, auch leiten und führen. So wie er dich und mich leitet und führt, wenn du sein Kind bist. Dann darfst du erfahren, dass er dich durch die Höhen, aber auch durch die Tiefen trägt. Und das ist das Schöne, wenn wir mit Gott gehen, dann dürfen wir das wissen, wenn wir den Herrn Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dass er mit uns geht. Hobab bekam nun dieses Angebot von Mose, zieh doch mit uns. Und wie bei jedem Angebot braucht es jetzt eine Entscheidung. Hobab entscheidet sich erst einmal für die schlechtere der beiden Optionen, nämlich er lehnt ab. Er sagt, nö, ich gehe nicht mit. Und das ist auch mein zweiter Punkt, Ablehnung. Ablehnung. Wir finden das in 4. Mose 10, Vers 30. 4. Mose 10, Vers 30. Und ich möchte 29 einfach nochmal mit dazu lesen, damit wir es im Zusammenhang einfach nochmal hören. 4. Mose 10, 29. Und Mose sprach zu Hobab, dem Sohn Reguals, des Midianiters, seinem Schwager, wir brechen auf an den Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns und wir wollen dir Gutes tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Der aber antwortete ihm, ich will nicht mit euch gehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich ziehen. Habt ihr was gemerkt, wie ich es gelesen habe? Ich will nicht mit euch gehen. Mein Land, meine Verwandtschaft will ich ziehen. Also ich finde, ich mein's mir, das hört sich ganz schön eigenverliebt an. So, nö, erstmal ich. Liebe Geschwister, wie oft will Gott uns Gutes tun und wir wollen nicht. Der Herr hat so viele Angebote an dich und mich und dann sagen wir einfach, nö, kein Interesse. Sein Anliegen hier bei Hobab war es erstmal das alte, das was ihm am nächsten liegt, sein eigenes, sein altes Leben. So, da muss ich mich mal zuerst drum kümmern. Mein Haus, meine Verwandtschaft, mein Umfeld, das ist mir erstmal das Allerwichtigste. Hobab, der Geliebte, liebte das alte Leben. Mehr als diese ungewisse Zukunft, möchte ich sagen. Wo ich aber auch sagen muss, gar nicht so abwegig. Was hättest du denn gemacht? Bitte, versetz dich jetzt mal heute Morgen, und das ist schwierig, wenn wir hier so in der gekühlten Zionshalle sitzen, versetz dich doch mal bitte in diese Situation. Da kommt der Mose, da brechen wir das mal runter, da kommt Norbert Lied, zu dir und sagt, so, und du sollst jetzt der neue Leiter für die komplette weltweite Arbeit des Mitternachtsrufes werden. Mr. Schuler, ich finde, das solltest du tun. Das ist deine Aufgabe. Dann würdest du sofort sagen, was?
Nein. Ja, Herr, hier bin ich.
Ja, bitte, macht das. Ihr lacht jetzt drüber, aber das ist die Situation damals gewesen. Und Norbert Lied, gibt es noch einen kleinen Unterschied. Weil der Mose hatte hintendran ein mehrfaches Millionenvolk, wo er die Verantwortung für trug. Und dann sollst du auf einmal als Wüstentourguide die Verantwortung übernehmen, ein Millionenvolk durch die Wüste zu führen? Wer sagt jetzt noch ja? Also ich hätte nein gesagt. Ich hätte mir erstmal gesagt, gucken wir erstmal noch nach dem anderen. Da gibt es bessere als mich und so. Das wäre so meine Option gewesen. Aus der damaligen Lebenssituation heraus betrachtet, ist das eigentlich eine ganz normale Reaktion. Wüste, Feinde, ausweglose Situation, weil ihr müsst auch bedenken, diese Millionen Leute wollen auch essen. Für all das bist du verantwortlich als Wüstentourguide. Und jetzt denkt er, bloß zurück zur Verwandtschaft, nur meine Familie ist mir wichtig. Die Familien damals waren viel enger zusammen, das können wir heute gar nicht mehr so vergleichen. Und jetzt noch eins, wir wissen nicht, vielleicht war dieser Hobab auch der älteste Sohn. Dann hatte er sowieso verantwortlich, im Nahen Osten ist das ganz anders. Dann, weil wenn der Vater stirbt, bist du sofort an die Stelle gerückt des Vaters. Und deswegen also so sofort den Stab über den Hobab zu brechen und zu sagen, boah, komischer Kerl, wenn Mose ruft, muss ich sofort gehen. Vorsichtig. Ich denke, alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, vieles davon steht nicht in der Bibel. Wir wissen nicht, ist er der älteste Sohn. Das ist viel Weihnachtsgebäck, also Spekulatius. Und da nicht Weihnachten ist, wollen wir das nicht machen, Spekulation. Sondern was sagt die Bibel? Was wissen wir aus der Bibel? Wir wissen, dass sein Vater, der Jethro, schon in sein Heimatland gezogen ist, nämlich nach Midian. Guck mal rein, 2. Mose 18. Das ist uns bekannt, 2. Mose 18, Vers 27. Der Jethro ist schon zurück nach Midian gegangen. Und das war ja der Vater von Hobab. 2. Mose 18, Vers 27. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück. Jethro zog zurück nach Midian, dem heutigen Saudi-Arabien. Wollte Hobab ihm jetzt nachfolgen, vielleicht nach dem Rechten sehen? Auf jeden Fall lehnte Hobab das Angebot Gottes, besser gesagt Moses, ab, aufgrund von menschlichen Überlegungen. Er schneidet sich selber den Segen Gottes ab, so möchte ich sagen, unter denen er hätte kommen können, mit dieser Entscheidung, mit dem Volk Israel zu gehen. Und weißt du, wir tun das doch auch oft. Ich bin in den Gemeinden, in denen ich rumkomme in Deutschland, wo ich Dienste tun darf, sind oft Menschen dabei, die dann sagen, die so jetzt auf einmal ja Kinder bekommen haben, dann Häuschen gebaut haben und die irgendwann mal vor der Entscheidung standen, gehe ich in die Mission oder nicht, dann mache ich einen Aufruf und sage, komm doch zur Bibelschule, lass dich ausbilden und geh raus in die Mission. Dann kommen diese Leute nachher, nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagen, weißt du, Bruder Vogel, ich hätte Ja sagen sollen vor 20, 30, 40 Jahren, aber ich habe es nicht getan. Und dann habe ich schon oft erlebt, dass Menschen vor mir gestanden haben, die Tränen in den Augen hatten und gesagt haben, wäre ich doch damals gegangen. Jetzt kann ich nicht mehr. Und wenn wir gucken, so viele Dinge, auch in Gottes Wort, da sind Menschen gewesen, die hätten das Angebot Gottes annehmen sollen, dann wäre es ihnen besser gegangen. Wie oft erleben wir solche Reaktionen, aber der Ablehnung, und die hat ja nun Mose erfahren, diese Ablehnung von Hobab, wie oft erleben wir die in unserem Alltag, wo du Menschen anbietest, hier ein Traktat oder hier, komm doch mit zur Gemeinde. Und dann sagen die Leute was, Weißt du, heute kann ich nicht. Ich habe Haarspitzenkatar oder Bauchnabelsausen oder was auch immer. Da kommen ja die interessantesten Ausreden. Und dann fragst du den nächsten Sonntag und dann, heute ist zu heiß. Und heute ist dies und heute ist das. Sie kommen nie mit. Sie nehmen dir das Traktat nicht ab. Da haben Menschen die Möglichkeit, ein besseres Leben mit Jesus zu leben. Und weil sie aber ihr Leben leben wollen, sagen sie Nein zu diesem absolut besten Angebot. Für mich als Christ, der den Herrn Jesus in seinem Herzen aufgenommen hat, ist das total paradox. Warum sagen die Menschen nicht Ja? Mit Jesus gehen, mit der Bibel leben, das macht doch den Unterschied aus. Aber wenn es um die Sache Jesu geht, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn du den Leuten sagst, ja, wir machen eine multikulturelle Session über einen spirituellen Mittelpunkt, ja, lasse ich mich zu einladen. Aber wenn du sagst, wir hören da was von Jesus. Bei Jesus, da trennt sich das. Ich glaube ja an einen Gott, da machen viele, die meisten, fast alle Religionen machen da noch mit. Wir haben ja alle einen gemeinsamen Gott. Aber sagst du was von Jesus, dann ist vorbei. Schlag mal bitte auf 1. Korinther 2, Vers 14. 1. Korinther 2, Vers 14. Und vielleicht ist dem Hobab das auch so ein bisschen so, ja, mit dem Gott Israels. Ich weiß es nicht, ob das eine seiner Überlegungen war, aber oft haben wir das hier, 1. Korinther 2, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wisst ihr, oft beurteile ich Situationen auch im ersten Moment eher nur menschlich, anstatt geistlich. Da kommt mir irgendetwas und dann mache ich so aus dem Bauch heraus eine Entscheidung oder sag irgendwas dazu. Aber es ist nicht eine geistlich geleitete, geführte Denkweise, die ich da habe. Und genau das ist es. Wie oft gehen wir menschlich an Sachen ran, anstatt geistgeführt? Und Geist geleitet. Und dann der bekannte Vers, ihr kennt ihn alle im gleichen Kapitel, oder besser gesagt im gleichen Buch, 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wir sind aus der Gnade unseres Herrn Jesus Christus gerettet. Jeder Wiedergeborene ist ein Wunder Gottes, liebe Geschwister. Unerklärlich ist doch, warum habe ich gerade die Wiedergeburt erleben dürfen? Für mich ist das manchmal nicht nachvollziehbar. Herr, warum hast du mich herausgerufen? Und warum nicht den? Hobab, er war ein Geliebter. Obwohl er ein Midianiter war, er war ein Geliebter. Warum? Jeder ist von Gott geliebt. Und wir wissen, anhand dieses bekannten Bibelverses Johannes 3, Vers 16, also hat Gott einige geliebt. Was? Also hat Gott die Welt geliebt oder auch alle geliebt, die an ihn glauben. Und ich glaube, da ist der Punkt. Gott zieht uns Menschen zu sich, egal wen. Wer dieses Angebot annimmt, der kann zum Herrn kommen. Und das ist herrlich, seine Langmut zu sehen. Der Herr hätte eigentlich schon lange sagen müssen, jetzt nicht mehr. Und mit dir schon gar nicht. Aber er sagt, ja zu dir. Ist das nicht herrlich? Das ist für mich jedes Mal ein Wunder Gottes. Noch gibt es Menschen, die ihren eigengemachten Weg für Gott, für Jesus verlassen. Menschen, die manchmal anfangen dann nachzudenken und sagen, was soll das Ganze denn überhaupt? Merken, dass ihr Weg, ihre Entscheidung falsch war und sich dann umentscheiden. Wisst ihr, das ist ein ganz Großes, das ist eine Gnade Gottes und ein wirkliches Wunder Gottes. Da fällt mir die Begebenheit aus Matthäus 21 ein. Schlagt mal bitte auf, Matthäus 21, ab Vers 28. Matthäus 21, ab Vers 28. Das ist diese Begebenheit von einem Mann, der hat ein richtig tolles Weingut. Und dieser Weingutbesitzer, der hat auch zwei Söhne. Und diese zwei Söhne, da sagt er, hör mal, heute haben wir ganz besonders viel Arbeit bei uns und könntest du mir helfen? Und dann sagt der erste Sohn, ja, absolut, ich helfe dir, Papa. Und als der Papa um die Kurve ist, sagt er, ach nee, bloß nicht, will mir doch die Hände nicht dreckig machen. Und der zweite sagt, nee, ich komme nicht mit, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich habe schon gedacht, als wenn die meinen Sohn kennen. Der ist auch manchmal, der sagt, nee, Papa, hab ich keine Lust heute drauf. Ach, komm doch. Nee. Und dann steht hier im Bibeltext, aber es gereute ihn. Und er ging dann trotzdem nachher noch hin. So, wer hat jetzt die bessere Entscheidung getroffen? Der Erste, der gesagt hat, oh, ja, natürlich, Papa. Und dann nicht gegangen ist. Oder der andere, der am Anfang gesagt hat, nein, nochmal nachgedacht hat und dann gegangen ist. Wer hat die bessere Entscheidung getroffen? Na klar. Der, der gegangen ist, der geholfen hat. In der Textstelle aus 4. Mose 10, wo es um den Hobab geht, sehen wir nicht, wie das Gespräch zwischen Hobab und Mose im Detail dann hinterher abgelaufen ist. In Vers 31 und 32 sehen wir, dass Mose ihn jetzt nochmal fragt. Mose bleibt also an dem Hobab dran und fragt, ach komm doch mit. Verlass uns doch nicht, heißt es hier. Denn du weißt, wo wir uns in der Wüste lagern sollen und du sollst unser Auge sein. Und wenn du mit uns ziehst, so sollen wir auch an dir tun, was der Herr Gutes an uns tut. Mose ist dran geblieben am Hobab. Fragen wir nochmal nach? Und nochmal? Und nochmal? Bei Menschen, wo du vielleicht sogar weißt, dass sie dir Nein sagen werden, bleibst du dran an den Menschen? Das ist die Frage. Gott kann doch Menschenherzen verändern. Hat er dein Herz verändert? Dann trau es doch auch zu, dass es bei anderen passiert. Und wenn du nochmal fragen musst. Wir haben am Anfang dieses Jahres unseren Bibelurlaub. Das ist immer 10 Tage bei uns im Bibelcenter, wo wir wie so eine Kurzbibelschule anbieten. Dann kann man 10 Tage kommen und dann war eine Teilnehmerin dabei und sie hat von ihrem Mann erzählt. Und dass sie schon seit 16 Jahren für ihn betet. Seit 16 Jahren. Und sie ist dran geblieben. Und dann haben wir gehört, nach kurzer Zeit, als sie von uns weggegangen ist, dass ihr Mann mitgekommen ist in die Gemeinde. Er hat sich sogar taufen lassen. Er ist zum Glauben gekommen. Nach mehr als 16 Jahren. Bleibst du dran? Mose fragt hier den Hobab noch einmal. Es wird uns nicht die Antwort von Hobab übermittelt, hier in unserem Bibeltext. Und wie schon gesagt, es ist ja nicht schlecht, an seiner Seite eine Sicherheit zu haben. Aber einen motivationslosen Wüstentourguide zu haben, wenn du in der Wüste stehst, den du fragst, sollen wir jetzt rechts gehen? Und dann sagt er, Oder sollen wir links gehen? Heute, die jungen Leute haben da ja schon ein Lied gemacht. Der würde Hobab sagen, ist mir egal. Ja? Gibt so ein Lied, ja, ist mir egal. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, rechts rum, links rum, wenn du so einen Wüstentourguide hast, ist ja eine Katastrophe. Sind Menschen, die für ewig verloren gehen, sind die dir egal? Frag dich jetzt mal gerade in diesem Moment. Ich würde jetzt gerne mal so in dein Oberstübchen reingucken. Menschen, die du vielleicht schon so oft angesprochen hast, sind die dir egal, ob sie in die Hölle gehen oder nicht? Ich sage es ganz krass, die gehen in die Hölle, in das ewige Verlorensein. Sind dir diese Leute egal? Sie sollten uns nicht egal sein. Ist mir egal, das ist kein Motivationsschub für mich und auch für andere. Ich kenne das von mir. Wenn ich keine Lust habe, dann schiebe ich Sachen auf die Bank, auf die lange Bank. Ah, das kann ich immer noch erledigen. Dabei sollten doch Gottes Ziele unser Ansporn in unserem Leben sein. Stimmen deine und meine Lebensziele, die wir haben, mit Gottes Lebenszielen überein? Ich habe gestern an unserer Wochenendbibelschule, die wir gehabt haben hier im Novotel, habe ich einen jungen Mann gefragt, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über Bibelschule? Und dann sagt er zu mir, ich habe das und das gemacht und dies und das, aber über Bibelschule oder über Mission habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir uns nicht fragen darüber, Herr, was möchtest du in meinem Leben? Sondern so, das macht man ja und dann gehe ich einfach so. Nein, frag dich doch bitte mal, was möchte Gott in deinem Leben? Und dann gib eine Antwort, die später auch Bestand hat vor ihm. Und damit meine ich nicht nur die junge Front hier, sondern auch die Älteren. Frag doch, was du tun kannst in der Gemeinde oder in einem Missionswerk mitzuhelfen. Frag dich das. Und dann mach's praktisch. Frag auch das Missionswerk oder frag die Gemeinde. Frag Bibelschulleiter. Plätze sind noch frei. Und es sind wenige Arbeiter, ganz wenige Arbeiter, die bereit sind rauszugehen. Aufgrund der Erwähnung von Hobabs Nachkommen, guck mal bitte rein, Richter 1. Ja, und fragt euch das, ob ihr auf der Bibelschule sollt. Auch da hinten, letzte Reihe. Ihr seid noch am Diskutieren. Nicht diskutieren, komm. Richter 1, Vers 16. Da können wir sehen, dass Hobab anscheinend mit seinen Kindern mitgezogen sein muss. Richter 1, Vers 16. Und die Söhne des Kenitas, des Schwiegervaters Mose, waren mit den Söhnen Judas aus der Palmenstadt in die Wüste Juda hinaufgezogen, die südlich von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Jetzt Richter 4. Hier haben wir also die Erwähnung, dass die Anverwandten des Schwiegervaters, des Jethros oder Reguels mitgezogen sind. Richter 4, Vers 11. Heber aber, der Keniter, sah sich von den Kenitern, den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters Moses, getrennt und hatte seine Zeit, Zelte bei der Terebinte von Zaanim neben Kedesh aufgeschlagen. Also, sie sind erwähnt, dass sie im Heiligen Land sind, dass sie mitgezogen sind. Hier werden jetzt die Nachkommen des Schwiegervaters erwähnt und daher ist anzunehmen, dass Hobab mitzog, da sein Vater, also Moses Schwiegervater, als Stammvater hier aufgezählt wird. Hobab blieb also nicht bei seiner ersten Entscheidung, er änderte sie und gelang damit unter den Segen Gottes. Seine Nachkommen erlebten jetzt das verheißene Land, das Ziel. Aber um das Ziel zu erreichen, musste Hobab und musste Mose aufbrechen. Motivationslos auf eine Veränderung zu warten, das war nicht ihre Bestimmung. Und das ist auch nicht deine und meine Bestimmung. Motivationslos dazusitzen und zu sagen, ist mir egal, wie es Montag wird. Wir werden schon durch diese Woche kommen. Wir werden schon schaukeln. Das ist nicht die Art, wie wir als Christen leben sollten. Ein Aufbruch ist notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, der Aufbruch. 4. Mose 10, 33. So brachen sie auf vom Berg des Herrn 3 Tagesreisen weit. Und die Lade des Herrn des zog 3 Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Mit dem Herrn in die richtige Richtung gehen, ist das nicht herrlich? Wenn du weißt, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn wir eine Entscheidung für Gottes Sache treffen, dann heißt es nicht, sich auszuruhen nach dem Motto, fangt ihr schon mal an, es gibt viel zu tun. Das machen viele. Es gibt viel zu tun im Reich Gottes. Macht ihr mal. Nein, mit Gott zu leben verheißt kein ruhiges und entspanntes Dahinlaufen des Alltags lassen. Nein, mit dem Herrn ist immer was los. Wisst ihr, warum Gott dich in diese Gemeinde hineingestellt hat? Weißt du das? Dann schlag auf, wenn du es noch nicht weißt. Epheser 4. Schlag auf. Epheser 4, Vers 11 und Vers 12. Also nicht, dass da jetzt Mitternachtsruf in der Bibel stehen würde, aber da ist schon ganz nah dabei. Guck mal rein. Epheser 4, Vers 11 und Vers 12. Epheser 4, Vers 11 und Vers 12. Da heißt es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder einige als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ja, okay, bin ich alles nicht. Stopp, sag das nicht so schnell. Weil was ist ein Prediger? Einer, der Gottes Wort weitergibt. Hast du Gottes Wort schon mal weitergegeben? Hast du Gottes Wort schon mal weitergegeben? Okay, guck mal, wie viele Prediger ihr habt. Super. Jetzt heißt es weiter, ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Das heißt, um die Gläubigen vorzubereiten für ihren Dienst, um die Gläubigen weltweit, die Gemeinde weltweit zu stärken. Deswegen bist du auch mit hier in dieser Gemeinde. Und das kannst du tun, indem du auch was, deinen Dienst ausfüllst an dem Platz, wo Gott dich haben möchte. Im Traktatdienst, im Parkplatzdienst, beim Rasenmähen, was auch immer. Klarinette, das ist sein Dienst. Und damit stärkt er andere. Wer gläubig wird, wird gleichzeitig Mitarbeiter Gottes. Und das hören wir nicht so gerne. Weil ich habe ja eigentlich genug um die Ohren. Jetzt soll ich auch noch am Wochenende arbeiten? Buh. Als Christ kommst du von der Tribüne der Zuschauer in die Arena der Aktiven. Das ist nicht mein Spruch, sondern das hat ein Bibelschulleiter gesagt, nämlich der Bibelschulleiter, der frühere Bibelschulleiter der Bibelschule Beatenberg, Saturnin Wasserzug. Er hat das gesagt. Komm von der Tribüne der Zuschauer in die Arena der Aktiven. Und das bist du automatisch gekommen, wenn du Christ geworden bist. Und nicht so nach dem Motto, oh, ich habe heute mal wieder Sport getrieben. 2 Tafeln Rittersport. Das ist nicht Sport treiben. Das ist definitiv, das ist Zuschauermentalität. Und das motiviert überhaupt nicht zum Losgehen. Bitte, wir waren im Epheser. Nochmal, Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen sitzen und ausruhen sollen. Was steht da bei euch? Wandeln, nicht sitzen und ausruhen. Sei aktiv für die Sache Gottes. Für Mose, für seinen Wüstenguide Hobab und für das riesige Volk Israel heißt es jetzt das hier. Losgehen, den ersten Schritt machen und den zweiten und den dritten. Auf nach Kanaan. Das ist das Entscheidende. Du kannst nicht sitzen bleiben. Es ist auch doch, jeder weiß, dass wir heute hier nicht in diesem Raum sitzen bleiben bis nächsten Sonntag, wenn Benedikt Peters kommt. Sondern, ist doch ganz klar, Bruder Vogel, wir werden gleich aufstehen. Vor allen Dingen die Wurst, ich muss mich dran halten. Aber bitte, geht auch unser Herz mit nach draußen, unsere Hand, unser Mund. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir unser geistliches Herz, unsere Hand, unseren Mund draußen an der Garderobe abhängen und dann unter die Woche gehen und am Sonntag packen wir unser geistliches Herz wieder an der Garderobe, holen das ab und auch unseren geistlichen Mund, unser geistliches Vokabular. Und unter der Woche haben wir... Da müssen wir aufpassen. Ich glaube, der erste Reiseabschnitt, den wir hier sehen, er betrug 3 Tagesreisen. Und ich nenne es mal einfach die Generalprobe. Die war jetzt geschafft. Wenn ihr mal überlegt, was das für ein Aufwand ist, schon eine kleine Gruppe zu organisieren. Wenn ihr mal einen Gemeindeausflug machen würdet, stellt euch das mal vor, alleine schon bei euch, das ist unvorstellbar. Ihr komplett als Gemeinde, so riesengroß, und ihr macht komplett einen Gemeindeausflug. Was das schon für eine Wahnsinnsorganisation wäre. Jetzt überlegt ihr mal, da ist ein Millionenvolk und das sollst du organisieren. Da sind Probleme schon vorprogrammiert. Das dauert gar nicht so lange, bis diese Probleme auftauchen. Und die Probleme fangen ja meistens wo an? Beim Essen. Beim Futtern. Und genau so ist das bei Mose auch passiert. Erst murrte das Volk über das Essen, dann über die Umstände, dann lehnen sich sogar die eigenen Geschwister Aaron und Miriam auf und. Und Mose bewältigt mit der Hilfe Gottes ein um das andere Problem und auch die Aufgaben, die ihm gestellt werden. Er bewältigt sie. Damit Mose das alles bestehen kann, brauchte er eine Berufung. Einen eindeutigen Auftrag unseres Herrn und den hatte er bekommen. Wenn du deinen Auftrag kennst, deine Berufung kennst, dann hast du loszugehen und dem Herrn zu dienen. Auch wenn dir manches nicht passt. Und liebe Geschwister, eins sage ich euch, mir passt einiges nicht. Wo der Herr mir gesagt hat, tu das. Dann denkt man immer so, oh, Halleluja, danke Herr, dass du mich... Kannst du den nicht rufen? Kann der das nicht machen? Nein, sollst du machen. Kennst du die Situation? Mir geht das manchmal so und da bin ich gar nicht so. Aber der Herr geht doch mit. Ist das nicht herrlich? Letzte Bibelstelle heute. Dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. Psalm 68, Vers 20. Psalm 68, Vers 20. Und das sage ich heute ganz besonders jemandem, der Geburtstag hat. Psalm 68, ne? Wird jemand auch ein Jahr älter? Psalm 68. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Luther hat das übersetzt. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ist das nicht herrlich? Oh, ist das befreiend. Bei aussichtslosen Wegstrecken, in motivationslosen Zeiten ist es wichtig, sich daran zu hängen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch ein Hobab und ein Mose sich genau daran gehangen haben. Dass der Herr mitgeht und dass der Herr sie trägt. Und dass sie sich trotzdem aufmachen. Und wir laden immer wieder ein, Menschen, tu es auch. Lass dich nicht runterziehen, sondern lass dich raufziehen. Und geh auf Menschen wieder neu zu. Geh trotzdem auf die Leute zu. Helf da, wo du helfen kannst. Obwohl du noch nie ein Danke bekommen hast, tu es trotzdem weiter. Ein Aufbruch ist heute viel leichter als noch vor zig Jahren. Was heute die 40-Jährigen anstellen, das haben früher nur 20-Jährige getan. Wer will denn heute schon alt sein? Man fühlt sich viel jünger. Frag mal die 70-Jährigen, die sind noch nicht alt. Ich weiß das, als ich mit meiner Mutter ins Altenheim gegangen bin, da war die 75, da sagt sie, was soll ich hier, hier sind ja nur alles alte Leute. Liebe Geschwister, man kann, der Herr hat die Zeit auch verändert. Lass uns doch uns in die Zeit hineinschicken, so wie die Bibel es sagt. Du kannst auch, wenn du älter bist, noch missionieren. Du kannst auch mit 60, 70 und 80 noch auf die Straße gehen und von dem Herrn weitersagen. Und du kannst auch noch mit 60 auf die Bibelschule. Haben wir gehabt. Ein Mann mit 68. Eine Frau, die mit 64 zu uns gekommen ist, oder 65 war sie. Das geht. Wenn ich weiß, dass ich auf Umwegen bin, dann ist ein Aufbruch mit Gott in die richtige Richtung niemals zu spät. Es gibt die Möglichkeit der Umkehr und Gott möchte, dass wir auf seinem Weg sind, nicht auf unserem. Die entscheidende Frage ist, bist du bereit, den richtigen Weg einzuschlagen? Und das frage ich dich heute Morgen sehr ernstlich. Bist du bereit, den Weg Gottes zu gehen in deinem Leben? Hobab, er brach auf und erlebte Gottes Führung in dieser Wüstenzeit. Hobab, und was machst du? Welche Entscheidung triffst du heute Morgen? Unser Wüstentourguide ohne großes Interesse hat uns gezeigt, dass es in unserem Leben was gibt, Angebote. Aber Gottes Angebot ist und bleibt das Beste. Hobab hat uns aber auch gezeigt, und das war das zweite, Ablehnung. Eine Entscheidung ist nicht für immer und ewig. Du kannst deine Entscheidung auch abändern. Es muss nicht so bleiben, wie es war. Und das dritte war der Aufbruch. Als Gotteskinder heißt es, mit ihm dem Ziel entgegenzugehen. Und dafür ist es nie zu spät. Lernen wir deshalb von Hobab für unser Leben, für diese kommende Woche, in die wir jetzt gehen. Auf geht's, vorwärts, los geht's, mit und für den Herrn. Ein Liederdichter hat es gesagt, und damit möchte ich abschließen. Darum aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen. Wir wollen zum Abschluss der Botschaft noch miteinander beten. Wir stehen dazu auf. Treuer Gott und Vater, du hast heute Morgen zu uns gesprochen durch dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder Vorbilder in deinem Wort schenkst, die uns manchmal so unbekannt sind, aber die uns viel zu sagen haben. Danken dir dafür, dass Hobab seine Entscheidung revidiert hat und dass er mitgezogen ist mit dem Volk Israel. Ich danke dir dafür, dass viele von uns, die wir hier in diesem Raum oder auch per Livestream jetzt mit dabei sind, eine Entscheidung getroffen haben in ihrem Leben und dir nachgefolgt sind und immer noch nachfolgen. Aber du siehst auch die unter uns, die noch keine Entscheidung getroffen haben, die noch nicht Ja gesagt haben zu dir oder die nur so halb, so Mitläufer waren, aber noch nicht ganze Sache mit dir gemacht haben. Herr, dann gib heute Morgen, dass eine ganze, wahrhaftige Entscheidung für dich fällt, Herr Jesus, weil es ist die beste Entscheidung der Welt. Und nicht nur der Welt, sondern sie hält für Zeit und Ewigkeit. Und dafür möchte ich dir Danke sagen, dass du heute Morgen selbst durch die Reihen gehst und jeden anrührst und persönlich aufforderst, eine Entscheidung zu treffen. Und auch die Entscheidung, ob wir unser jetziges Leben verändern sollen. Weil du uns vielleicht gerufen hast in deinen Dienst und du siehst gerade auch die vielen jungen Leute, die heute Morgen hier sind oder die auch verbunden sind per Livestream. Herr, schenk doch, dass sie eine Entscheidung treffen, die Ewigkeitswert hat, diese Entscheidung, und die in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Wir wollen dir Danke sagen dafür, Herr, dass du das schenken kannst. Herr, gib Entscheidungskraft jetzt. Amen.